ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Er war einer der schlimmsten Freikorpsführer der Weimarer Republik, Gerhard Rosbach. Unter seinem Befehl wurden in Mecklenburg und Pommern unschuldige Menschen bedroht, gefoltert, ermordet. Rosbach war an fast allen rechtsradikalen Putschversuchen der Weimarer Zeit beteiligt, galt als Hitlers Mann im Norden. Ende der 20er erfand er sich neu, gründete einen Jugendverband und eine Theatergruppe mit Hauptquartier am Plauer See. Basierend auf umfangreichen Recherchen im Bundes- und Landesarchiv zeichnet dieser Kunstkarten erstmals ein umfassendes Bild von Rosbachs Wirken in unserem Land. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Es geht um einen Mann, der kein Held, sondern ein Übeltäter war. Ein Mann, der in den 20er und 30er Jahren eine Berühmtheit und heute nahezu vergessen ist. Dabei verbinden sich mit Gerhard Rosbach politische Schlüsselereignisse der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie. Er verachtet und bekämpft sie mit allen Mitteln, auch in Mecklenburg und Pommern.
Sein Leben ging durch die größten Ereignisse des 20. Jahrhunderts hindurch und er war immer dabei, immer daran beteiligt. Es gibt da eine Kontinuität, es gibt da auch wesentliche Brüche,
sagt Bruce Campbell. Er ist emeritierter Professor of German Studies an der Universität William & Mary in Williamsburg, Virginia. Ins Licht der Öffentlichkeit gerät Gerhard Rosbach, der aus einem pommerschen Dorf bei Stettin stammt, in den Nachwehen des Ersten Weltkrieges. Gegen seinen Befehl marschiert der Leutnant im Oktober 1919 mit einem 1000-Mann-Trupp über Litauen nach Lettland. Die Meuterei wird von rechtsnationalen Deutschen bejubelt. Für sie ist Rosbach ein Held. Doch er wird aus der Reichswehr ausgeschlossen. Der geliebte Kaiser weg, der geliebte Militärjob weg. Anfang 1920 steht Rosbachs bürgerliche Existenz in Frage, berichtet Bruce Campbell.
Er war ja Offizier, Berufsoffizier. Nach dem Weltkrieg war das jetzt unmöglich und gerade nach seinem Aufstand oder Rebellion, also müsste er sich neu erfinden. Das ist ein Leitmotiv bei ihm. Das finde ich auch sehr typisch übrigens für seine Zeit.
Rosbach und sein Freikorps werden vom Baltikum nach Mecklenburg beordert. Auf dem Ratzeburger Marktplatz gibt es im Januar 1920 einen letzten großen Appell. Die Freikorpsfahne wird verbrannt, die Waffen werden offiziell abgegeben. Ein großes Täuschungsmanöver. In Wahrheit werden die Waffen überall in Mecklenburg versteckt. Mit Rückendeckung der Reichswehrführung.
Da boten sich zum Beispiel die Gutshöfe an. Da hat man teilweise auch schwere Waffen bis hin zu Minenwerfen hat man dort versteckt.
Weiß Professor Mario Niemann vom Historischen Institut der Universität Rostock. Waffen des Freikorps werden auch nach Berlin gebracht. Dort betreibt Rosbach den mondänen Tiergartenclub. Doch die noble Fassade ist nur Tarnung.
Der Bartisch bildete eines der vielen Verstecke im Tiergartenclub. Und es wurden hier keineswegs Ostereier oder falsche Karten versteckt gehalten, sondern Dinger aus Stahl, die Puff machen konnten.
Schreibt der Schriftsteller Arnold Bronn in seinem 1930 im Rowohlt Verlag veröffentlichten Buch Rosbach. Ein Machwerk, das den rechtsradikalen Freikorpsführer Gerhard Rosbach glorifiziert. Lange liegen die Waffen nicht im Verborgenen. Schon im März 1920 werden sie herausgeholt und gegen deutsche Zivilisten eingesetzt. Beim Kapp-Putsch.
In diesem Augenblick rief General von Lettow aus Schwerin an. Haben Sie in Berlin eine bestimmte Aufgabe? Nein. Da nehmen Sie an Kräften, was Sie kriegen können und kommen Sie her. Hier ist die rote Hölle los.
Schreibt Bronnen. Es ist aber nicht die rote Hölle los, sondern ein rechtsradikaler Staatsstreich. In Mecklenburg-Schwerin maßt sich General Paul von Lettow-Vorbeck die Regierungsgewalt an. Er lässt demokratisch gewählte Politiker verhaften.
So wurden rasch die Waffen aus ihren Verstecken geholt, vollzog sich die Mobilisierung im Tiergartenclub. Ein Teil der Diener in blauem Frack servierte den Putschisten, während die anderen bereits im Kommiss Gewehre putzten.
Zeitgleich rufen Gewerkschaften, liberale und linke Parteien zum Generalstreik auf, zur Rettung der Republik. Ihren Protest soll Rosbach gewaltsam niederschlagen. Deshalb wird er von Lettow-Vorbeck nach Schwerin beordert.
Also das Ziel von Rosbach und seinen Leuten war sicherlich die Auferrichtung einer Militärdiktatur und damit die Beseitigung der Republik. Und das versuchen sie auch ganz massiv.
Ordnet der Rostocker Historiker Mario Niemann ein. Während die Mehrzahl von Rosbachs Kämpfern mit einem beschlagnahmten Zug Richtung Schwerin rast, schnappt sich Rosbach das Auto eines Privatmanns.
Sie sprangen vor, Hand an der Pistolentasche, quietschend hielt der Wagen. Sein Besitzer entfernte sich mit rundlicher Schnelligkeit.
Für den mecklenburgischen Putschistenführer Letto Vorbeck, der in einer Schweriner Kaserne ausharrt, erweist sich der Coup schwerer als erwartet. Es gibt massiven zivilen Widerstand. Auf den Dörfern, in den Städten. Als Rosbach mit dem Auto und seine Landsknechte mit dem Zug in Schwerin eintreffen, fackeln sie nicht lange. Am Pfaffenteich und in der Mecklenburgstraße schießen sie auf die Demonstranten. 12 Menschen werden dabei getötet. Höhnisch schreibt Arnold Bronnen in seinem Rosbach-Buch.
Noch 2 Kommandos, dann saß die erste Salve. Das Geheule verebbte in den Gassen. Einige Tote lagen schwarz und still auf dem Pflaster. Dann war der rote Spuk in Schwerin verschwunden.
Der Rosbach-Trupp zieht weiter. Richtung Wismar. Auf dem Weg dahin noch mehr Terror. Auf Gut Niendorf lässt Rosbach 2 Landarbeiter erschießen.
Rosbach unterschrieb nach kurzem Verhör das Urteil, standrechtlich zu erschießen. Die Eskorte führte die Leute ab. Das Urteil musste nach Freikorpsbrauch sogleich auf dem Hof des Gutes vollstreckt werden.
Erschossen nach Freikorpsbrauch? 30 Jahre nach den Ereignissen schreibt Rosbach seine Autobiografie. Mein Weg durch die Zeit. Sie erscheint 1950 in der Bundesrepublik. Reue über seine Beteiligung am rechtsradikalen Staatsstreich, Reue über die Ermordung von Zivilisten zeigt Rosbach nicht.
Letto war wohl gewohnt, auf feindliche Soldaten zu schießen, nicht aber auf Deutsche. Deshalb entschloss er sich, den Ring von außen her aufreißen zu lassen. Auftragsgemäß wurde der Ring von außen durchstoßen, ohne dass es zu Blutvergießen kam.
Kein Blutvergießen durch Rosbachs Truppen, eine dreiste Lüge.
Der gesamte Kapp-Putsch fordert in Mecklenburg mindestens 81 Todesopfer. Die meisten Opfer sind Landarbeiter. Und da werden nicht wenige von paramilitärischen Formationen, unter anderem vom Freikorpsangehörigen der Rosbach-Truppe, erschossen.
Geahndet werden die rechtsradikalen Verbrechen kaum. Weiß Mario Niemann.
Die Justiz in Weimar hat politisch motivierte Morde von rechts durchschnittlich mit 4 Monaten Gefängnis bestraft. Politisch motivierte Morde von links hingegen mit im Schnitt 15 Jahren. Das ist ein Unterschied.
Der führt dazu, dass sich die radikale Rechte auch nach dem gescheiterten Kapp-Putsch nicht zurückhält. Besonders in Mecklenburg, wo die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Rosbach nun zum Schrecken der Landarbeiter wird. Im umfangreichen, aber wissenschaftlich kaum ausgewerteten Aktenbestand des Berliner Bundesarchivs zu Gerhard Rosbach befindet sich ein vergilbter Werbezettel. Er ist undatiert, stammt aber höchstwahrscheinlich aus dem Jahr 1922.
Deutsches Detektiv- und Auskunftsbüro Rosbach macht alles. Überwachung, Verfolgungen, Hilfe gegen Erpressungen. Auskünfte, besonders auf politischem Gebiet. Das Hauptbüro in Wannsee ist Tag und Nacht geöffnet.
Macht alles, das ist kein leeres Versprechen. Rosbach und frühere Mitglieder seines Freikorps überwachen und verfolgen vor allem Landarbeiter in Mecklenburg und Pommern im Auftrag der Gutsbesitzer.
Die haben also Geld dafür bezahlt, dass Rosbach von Berlin aus seine Freikorpsangehörigen auf die einzelnen Güter vermittelt hat. Wichtig war eben, dass dort eine Truppe war, die, wenn es zum Streik kam, sofort als Streikbrecher fungieren konnte oder eben auch durch körperliche Gewalt die Landarbeiter eingeschüchtert hat.
Berichtet Professor Mario Niemann vom Historischen Institut der Universität Rostock. Im Landeshauptarchiv in Schwerin haben sich Mitgliederlisten und Einsatzorte der sogenannten Arbeitsgemeinschaft Rosbach erhalten, unter anderem aus dem Raum Wismar. Sie belegen, dass es kaum ein Gut gibt, auf den nicht Dutzende Ex-Freikorps-Männer für Angst und Schrecken sorgen.
Es waren ja alles junge Männer, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und nicht wieder zurückgefunden haben ins zivile Leben, nicht wieder zurückfinden wollten. Teilweise kannten die gar kein ziviles Leben, sind von der Schulbank direkt in den Krieg einberufen worden, haben dort 4 Jahre gekämpft und konnten sich nicht wieder normalisieren.
Im 1924 veröffentlichten Buch Verschwörer berichtet der Soziologe Emil Julius Grumbel über die Gewaltherrschaft der Arbeitsgemeinschaft Rosbach.
Jeder Rosbachmann hat Waffen, die er in seiner Behausung versteckt halten muss. Die meisten Leute haben zu ernsten Arbeiten keine Lust. Sie warten nur darauf, dass es bald wieder losgehen wird und sprechen davon, dass sie bei dem nächsten Rechtsputsch jeden Juden kalt machen werden.
Der Krieg verroht natürlich auch. Und die bewegten sich also jahrelang in einem militärischen System von Befehl und Gehorsam. Und was befohlen wird, wird ausgeführt. Und so ist das zu erklären, dass diese brutalen Gewaltakte dort auch durchgeführt worden sind.
Ordnet der Historiker Mario Niemann ein. Dass besonders die Region um Wismar zwischen 1920 und 1924-25 eine Hochburg der Rossbach-Truppen ist, ist kein Zufall. Auf Gut Kalsow, ein paar Kilometer östlich der Hansestadt, befindet sich das mecklenburgische Hauptquartier der Arbeitsgemeinschaft Rossbach. Hier erscheint auch die rechtsradikale Zeitschrift Der Kamerad. Zusammengeschrieben wird die Postille von Kurt Oskar Bark, Rossbachs ehemaligem Adjutanten. Er kümmert sich zudem um den organisatorischen Alltag. Die Arbeitsgemeinschaft Rossbach ist militärisch straff und zum großen Teil auch geheim organisiert.
Es galt der oberste Grundsatz: Verräter verfallen der Feme. Ob sie tatsächlich Verräter waren oder nicht, sei dahingestellt, aber es reichte schon der Verdacht und dann verfielen sie der Feme und das war in der Regel die möglichst lautlose Beseitigung dieser Person. Der bekannteste Fememord, der in dieser Zeit in Mecklenburg sich ereignet hat, ist sicherlich der Parchimer Fememord.
Ende 1923 wird dort Walter Kado von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Rossbach ermordet. Das brutale Verbrechen erregt deutschlandweit Aufmerksamkeit. 7 Rossbach-Männer schlagen und treten auf ihren Kameraden Kado ein. Dann schneiden sie ihm die Kehle durch, schießen ihm mehrmals in den Kopf. Einer der Täter, Rudolf Höss.
1940 bis 1943 war er dann Kommandant des Konzentrationslagers und späteren Vernichtungslagers Auschwitz, also des größten Todeslagers. Da war er Kommandant.
Ebenfalls am Parchimer Fememord beteiligt, Martin Bormann.
Bormann ist ja später Leiter der Parteikanzlei geworden, der NSDAP im Range eines Reichsministers, wurde dann Privatsekretär von Hitler. Ich möchte schon sagen, er war in den letzten Jahren des Nationalsozialismus der zweite Mann im Dritten Reich.
In seiner 1950 verfassten Autobiografie »Mein Weg durch die Zeit« beschönigt Rossbach die mörderischen Umtriebe seiner Truppe in Mecklenburg. Geschichtsklitternd faselt er von einer angeblich selbstlosen Aufgabe.
Die Republik öffnete ihre Waffenkammern und überließ es den entlassenen Soldaten, die Anarchie in den weiten, ungeschützten ländlichen Gütern auf die Privatinitiative der Gutsbesitzer hin zu zügeln. Packten wir aber einmal zu, so rückten die Behörden empört von uns ab.
Rossbach und seine gewalttätigen Rechtsextremisten gründen damals immer wieder neue Tarnorganisationen.
Verein für Wanderfahrten.
Nationale Sparvereinigung.
Verein für landwirtschaftliche Berufsbildung.
Nationalsoziale Vereinigung.
Vereinigung zur Wahrung der Interessen deutscher Grenzmerker.
Heißen einige von Rossbachs Gründungen, die auch in Mecklenburg und Pommern aktiv sind. Die Sicherheitsbehörden der jungen Weimarer Republik registrieren Rossbachs Aktivitäten, setzen ihnen aber relativ wenig entgegen. Im Lagebericht des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung vom Dezember 1922 heißt es:
Er ist der einzige der früheren Freikorpsführer, der bis heute eine bedeutende Organisation an seine Person zu ketten verstand. Sein ausgesprochener Antisemitismus und sein Glaube an die politische Aufgabe des Sturmtruppengedankens sind mit den Grundelementen des Nationalsozialismus aufs Engste verwandt.
Schon Anfang der 20er steht Rossbach mit Adolf Hitler in Kontakt. Weil die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, in Norddeutschland verboten ist, gründet Rossbach eine Tarnorganisation, die Großdeutsche Arbeiterpartei.
Es ist anzunehmen, dass die Partei versuchen wird, in anderer Form aufzuleben, nach dem Rossbachschen Grundsatz, man muss schneller gründen, als verboten werden kann.
Verbote rechtsradikaler Parteien und Vereine, sie helfen der Weimarer Demokratie nicht. Höhnisch lässt sich Rossbach im Dezember 1922 über die zahnlose Republik aus.
In einem Jahr werden wir wieder einige Male aufgelöst sein und dennoch bestehen. Aus dem Klumpatsch unzähliger rivalisierender nationaler Gruppen und Verbände muss eine große einheitliche Machtorganisation werden, die mit dem jetzigen Unsinn aufräumt. Deshalb müssen wir uns den Weg bahnen, mit Gummiknüppeln und Bajonetten.
Diese offene Drohung mit Gewalt. Wenige Monate später wird sie wieder einmal in die Tat umgesetzt. Im November 1923 nimmt Rossbach am Hitlerputsch in München teil. Jedes Jahr am 9. November feiert sich das NS-Regime in München, der sogenannten Hauptstadt der Bewegung. Tausende Uniformierte, SA, SS, marschieren dann durch die bayerische Landeshauptstadt. Es geht um die Erinnerung an einen gescheiterten Staatsstreich. Am 9. November 1923 versuchten Hitler und seine Anhänger, die bayerische Regierung zu stürzen, um danach den Marsch auf Berlin zu wagen. Der Hitlerputsch beginnt in einer Bierhalle. Gerhard Rossbach ist, wie schon beim Kapp-Putsch, mit seinen Männern dabei. Innerhalb der bayerischen SA gibt es 1923 ein Rossbach-Bataillon.
Vor dem Bürgerbräu wogte eine riesige Menschenmenge, sang Lieder, schrie nach Hitler. Mühsam bahnten die Ordner dem Bataillon einen Weg zum Saaleingang.
Schreibt der Schriftsteller Arnold Bronnen in seinem 1930 veröffentlichten Buch Rossbach. Nur wenige Tage vor dem Hitlerputsch war Rossbach frisch entlassen aus der Untersuchungshaft nach München gekommen. Zusammen mit Vertretern des sogenannten Schwarzen Blocks der Reichswehr hatte er sich im März 1923 in einem Berliner Ausflugslokal getroffen und womöglich den Sturz der Reichsregierung geplant. Doch die Beweise reichten für eine Anklage vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig nicht aus. Dass Rossbach immer noch willens war, zusammen mit aktiven Reichswehrsoldaten gegen die Republik zu kämpfen, zeigt er nun in München.
Die gesamte Infanterieschule war unter dem Kommando des Oberleutnants Rossbach und mit wehenden Hakenkreuzfahnen, jedermann die Hakenkreuzbinde am Arm, durch die Stadt marschiert.
Schreibt SA-Chef Ernst Röhm 1930 in seiner Autobiografie. Es blieb nicht nur beim Marschieren.
Oberleutnant Rossbach war mit der Infanterieschule zur Belagerung des Regierungsgebäudes angerückt. Geschütz und Maschinengewehre waren in Stellung gebracht.
Wie schon der Kapp-Putsch scheitert auch der Hitlerputsch. Vor der Münchner Feldherrenhalle kommt es zu einer Schießerei. 4 Polizisten, ein Schaulustiger und 15 Putschisten sterben. Die toten Putschisten werden im selbsternannten Dritten Reich als Blutzeugen der Bewegung geehrt und in Ehrentempeln bestattet. So wird das Fiasko des Hitlerputsches in einen späten Sieg umgedeutet.
Hitler hat 5 Jahre Zuchthaus bekommen und noch im Gerichtssaal wurde ihm versichert, dass man die Strafe nach 6 Monaten zur Bewährung aussetzen würde.
Sagt der Historiker Mario Niemann vom Historischen Institut der Uni Rostock. Wie so viele Urteile der Weimarer Justiz gegenüber rechtsradikalen Mördern und Putschisten sei es erstaunlich milde ausgefallen.
Nun gab es zu dem Zeitpunkt das Republikschutzgesetz. Und dieses Republikschutzgesetz sah vor, dass Ausländer, die wegen Hochverrats verurteilt werden, sofort auszuweisen sind. Hitler war zu dem Zeitpunkt noch Ausländer, er war österreichischer Staatsbürger. Man hat aber dieses Republikschutzgesetz auf ihn nicht angewendet. Und die Begründung des Gerichts war, ein Mann, ich zitiere, der so deutsch denkt und fühlt wie Hitler, auf den kann man dieses Gesetz nicht in Anwendung bringen.
Rossbach muss sich für seine erneute Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich juristisch nicht verantworten. Zusammen mit Hermann Göring flieht er nach Österreich. Unter falschem Namen lebt er in Salzburg. Doch die Tarnung fliegt bald auf. Rossbach wird verhaftet und umgehend wieder freigelassen.
Hitler saß gefangen, die Bewegung war verboten, alle Kräfte waren zerstreut oder geknebelt. Wer konnte da die Leitung wieder übernehmen? Ich übernahm die Leitung aller nationalsozialistischer SAs im Reich und in Österreich,
prahlt Gerhard Rossbach in dem von ihm autorisierten Buch von Arnold Bronn.
Damals wurde auf meinen Antrag und im Übrigen gegen den Willen Hitlers die Einführung des Braunhemdes beschlossen.
Das Braunhemd der SA-Schlägertrupps, ursprünglich Uniformteil der deutschen Kolonialtruppen unter Paul von Lettow-Vorbeck. Eine Erfindung Rossbachs? Was er 1930 großspurig als die Wahrheit verkauft, nimmt er nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück. In seiner selbstgerechten, historische Ereignisse eher vernebelnden Autobiografie »Mein Weg durch die Zeit« behauptet er 1950 das Gegenteil.
Ich bin zwar der Liquidator des Letto-Hemdes, nicht aber der Erfinder des Original-Braunhemdes gewesen, wie später oft behauptet wurde.
Nach dem gescheiterten Hitleraufstand steht Rossbach wieder einmal vor dem Aus. Er ist jetzt 30 Jahre alt, ein mehrfach gescheiterter Putschist im österreichischen Exil.
Das ist wie oft in seinem Leben nur ein neuer Anfang gewesen. Er hat durch das Scheitern des Hitlerputsches eingesehen, dass die Zeit des Putsches vorbei war. Er musste neue Wege einschlagen. Er hat dann die Kultur entdeckt oder wiederentdeckt, die Jugend entdeckt.
Weiß Bruce Campbell. Er ist emeritierter Professor of German Studies an der Universität William and Mary in Williamsburg, Virginia. Die Entdeckung der Jugend, sie führt Rossbach zurück nach Mecklenburg, an den Plauer See. Dort baut er in Bad Stur die sogenannte Führerschule der Schilljugend auf. Mit Waffengewalt die rechtmäßige, demokratisch gewählte Regierung stürzen und eine neue, diktatorische einsetzen. 2-mal scheitert Rossbach damit. 1920 beim Kapp-Putsch in Mecklenburg, 1923 beim Hitlerputsch in München.
Es war mir klar, So ging das nicht weiter. Die Frage des Materials musste einer gründlichen reinigenden Prüfung unterzogen werden.
Erinnert sich Rosbach später. Mit Material meint er keine Gegenstände, sondern Menschen. In diesem Fall Kinder und Jugendliche. Geflohen nach Österreich beginnt er 1924 in Salzburg mit dem Aufbau einer Jugendorganisation, der Schilljugend. Benannt nach einem Freikorpskämpfer der Napoleonzeit. Die Schilljugend hat eine klare Aufgabe.
National, sozial, autoritativ und wehrhaft. Nach diesen Leitworten Ernst Jüngers musste sich der Aufbau der neuen, der für Deutschlands Schicksal entscheidenden Jugend richten. Diese aber sollte die Schilljugend sein. Sie brachte jungen Burschen das Neue. Die politisch-kriegerische Idee, den Dienst an der kommenden, heroischen deutschen Rasse.
An diesem nationalistischen und rassistischen Ideal arbeitet Rosbach in Mecklenburg. In Bad Stur am Plauer See befindet sich die sogenannte Führerschule der Schilljugend. In ihr werden die jungen Menschen gedrillt, durch Rosbach persönlich. 1926 kehrt er nämlich aus Österreich nach Mecklenburg zurück. Eine Amnestie sei Dank.
Von den Bünden, die die Jugendbewegung formen und tragen, kenne ich nur die Schilljugend des nie erlahmenden Oberleutnants Rosbach. In ihnen liegt die Zukunft des jungen Deutschlands,
schwärmt damals SA-Chef Ernst Röhm. Neben militärischem Drill gibt es in Bad Stur auch weltanschaulichen Unterricht. Zu Gast ist unter anderem der berühmte Schriftsteller Ernst Jünger, bekannt durch seinen Weltkriegsroman In Stahlgewittern. Er teilt Rosbachs antidemokratische Einstellung, ist zeitweise Kulturchef der Schilljugend. Aus der heraus entsteht in Mecklenburg die sogenannte Spielschar Eckehardt, ein Laientheater. Rosbach probt mit ihnen mittelalterliche Mysterienspiele ein.
Rosbach wollte eben eine Brücke ziehen vom deutschen Mittelalter, vom Mythos des deutschen Mittelalters natürlich, in die Moderne, und zwar als Alternative zur modernen Kultur. Das war sehr wirksam, das war publikumswirksam.
Berichtet Bruce Campbell, emeritierter Professor of German Studies an der Universität William & Mary in Williamsburg, Virginia. Die Mysterienspiele finden meist in Kirchen und meist nach Anbruch der Dunkelheit statt.
Er spielte sehr gerne mit dem Expressionismus, mit ganz modernen Theater- und Musiktechniken. Aber die Botschaft, die dahin verborgen war, war immer eine konservative. Er wollte Deutschland erneuern, genesen durch die alte Kultur, wie er diese Kultur verstand natürlich.
Der Schriftsteller Arnold Bronnen beschreibt in einem apologetischen Rosbach-Buch von 1930 eine Probe der Spielschar Eckehardt.
Unter der großen Bühne stehen in militärischer Aufstellung etwa 30 Jungen. Uniform, gute, rassige Gesichter, die Stämme Deutschlands. Ihre Augen hängen an Rosbach wie Stahlspäne an einem Magneten. Der Oberleutnant geht scharf an sie heran, sein Blick durchjagt jeden Einzelnen wie Starkstrom.
Er verstand es, das kulturelle Moment der Jugendbewegung mit dem Paramilitärischen zu verbinden. Das war für die Jugendbewegung damals nicht ganz was Fremdes, aber doch eine Eigenart der rosbachischen Jugendarbeit,
weiß der amerikanische Historiker Bruce Campbell. Ende der 80er, Anfang der 90er interviewte er viele ehemalige Schilljungen. Selbst 60 Jahre danach sprachen sie von Rosbach noch immer als dem Chef.
Das haben sie mir gegenüber öfters gemacht. War auch komisch. Die Menschen, mit denen ich redete damals, waren ja zum Teil schon sehr alt. Und es blieb diese Verehrung von dem Chef, von der Vaterfigur Rosbach.
Die zeitgenössische liberale Presse betrachtet die angebliche Wandlung Rosbachs kritisch. Vor allem den Umstand, dass ihm die meist minderjährigen Mitglieder ausgeliefert waren, wirtschaftlich und emotional.
Rosbach als Erzieher.
Rosbach als Bußprediger.
Die getarnte Jugendbewegung.
Das Dunkel um Rosbach.
Wo bleiben die Jugendwohlfahrtsbehörden?
Lauten einige Schlagzeilen Ende der 20er Jahre.
Rosbach ist ein Jugendverführer, wie sich jetzt mit immer größerer Deutlichkeit herausstellt. Diese Spielschar ist in Wirklichkeit nichts weiter als eine Wandertheatergruppe, deren Mitglieder ohne Schutz gegen Ausbeutung und Schädigung sind.
Berichtet im Sommer 1928 die angesehene Vossische Zeitung. Und sie warnt.
Heute muss man erneut und dringend die Jugendwohlfahrtsbehörden auffordern, sich mit Rosbach und seiner Spielschar Eckehardt zu beschäftigen und Rosbach das Handwerk zu legen.
Doch das passiert nicht. Im Gegenteil. Im rechtskonservativen, deutschnationalen Milieu eilt Rosbach mit seiner Spielschar von Erfolg zu Erfolg. Seinen früheren Freikorpskameraden wird Rosbach Ende der 20er immer suspekter. Die Berliner Tageszeitung BZ am Mittag schreibt 1930.
Der Freikorpsführer, Spielclubbesitzer, Detekteiinhaber und Theaterdirektor Rosbach ist ein merkwürdiger Mensch, der das Männliche liebt. Ein verhinderter Napoleon. Was Rosbach eigentlich will, wird nicht klar. Ich habe mich, um es zu erfahren, an einen alten Rosbacher gewandt. Ach Gott, sagte der, das letzte Mal, als ich ihn sah, wollte er eine Alkoholausschankkonzession für seine Turnschule in Mecklenburg.
Der einst skrupellose Kämpfer Rosbach, plötzlich ein Künstler? Ein trügerisches Bild. Es geht ihm immer noch um ein Ende der Weimarer Demokratie. Nicht mehr mit Waffengewalt, sondern durch kulturelle Unterwanderung. Rosbach bekennt damals offen.
Sturmtrupp, Freikorps, Selbstschutz. Sabotagetrupp, Landarbeitergemeinschaft, Schwarze Reichswehr, politische Kampforganisation, Bund, Spielschar, Truppen desselben Geistes, derselben Führung.
Und dieser autoritäre Geist, er kommt an die Macht. Am 30. Januar 1933 wird Hitler Reichskanzler. Hitlers Ernennung zum Reichskanzler. Am 30. Januar 1933 bedeutet das Ende der Weimarer Demokratie. Der Umbau zur Diktatur geht schnell. Am 1. Februar wird der Reichstag aufgelöst. 3 Tage später werden Grundrechte eingeschränkt, zum Beispiel die Versammlungs- und Pressefreiheit. Mitte März richtet die SA die ersten Konzentrationslager ein, hält dort politische Gegner fest und foltert sie. Für den rechtsradikalen Putschisten und Ex-Freikorpsführer Gerhard Rosbach sind die frühen KZs auch in der Rückschau nichts Außergewöhnliches. In seiner 1950 in der Bundesrepublik erschienenen Autobiografie schreibt er beschönigend:
Bekanntlich sind KZs keine deutsche, geschweige denn narzisstische Erfindung. Ich konnte damals nichts Bedenkliches feststellen. Es gab sogar eine Kantine. Innerhalb der Umzäunung konnten sich alle frei bewegen.
Rosbach hätte es besser wissen können, denn er geriet bald selbst in die Fänge des NS-Regimes. Im Juni 1934 wird im Rahmen der sogenannten Röhm-Affäre ein Großteil der SA-Führung ermordet. Auch Rosbach gerät ins Visier, denn er hat enge Verbindungen zur SA. Zum Beispiel zu Edmund Heines, ein äußerst brutales Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Rosbach, verantwortlich für einen Fememord in Pommern. Im Auftrag Rosbachs baute er Anfang der 20er Jahre in Bayern einen Kampfverband auf, der eine Keimzelle der SA war. In Rosbachs Schilljugend mit Sitz am Plauer See und dem in Rostock angesiedelten Luftschutzbund Eckehardt hatte Heines wichtige Funktionen. Die enge Verbindung zu Heines, der seine Homosexualität nicht verbarg, wurde Rosbach nun gefährlich. Auch er wurde öffentlich immer wieder als homosexuell bezeichnet. In der Röhm-Affäre wird der Vorwurf zu einem Vorwand. Die Gestapo holt ihn ab.
Jetzt beginnt die Durchsuchung der Wohnung, Zimmer für Zimmer. Einige Fotos von Jungen, des Bundes Eckehardt interessieren, werden herumgereicht, aus dem Rahmen genommen und genau geprüft. Die Bilder von Spielscharmädeln finden keine Beachtung,
schreibt Rosbach in seiner Autobiografie. Über Wochen sitzt er in U-Haft.
Täglich wurden Leute abgeholt ins KZ. Einige davon kehrten kahlgeschoren zurück, die anderen blieben verschollen. Wochen vergingen. Unter den SS-Wachen war auch einer meiner früheren Männer.
Sein ehemaliger Adjutant Kurt Oskar Bark, der in Mecklenburg die Arbeitsgemeinschaft Rosbach geleitet hatte, macht sich Sorgen. Bark schreibt an Kurt Daluge. Der Leiter der Polizeiabteilung im preußischen Innenministerium ist ebenfalls ein ehemaliger Rosbach-Kämpfer.
Ich weiß, dass er festgenommen ist. Ich habe, wie du weißt, seit den ersten Tagen des Novembers 1918 seine Fahne getragen. Ich will da, wo es Sinn hat, für ihn Zeuge sein, um der Fahne willen. Es ist ja nicht allein er, es sind 15.000. Und vor allem, es sind 1,5 Jahrzehnte unseres Lebens. Meine Frage heißt, darf die Fahne noch wehen?
Sie darf es nicht. Als Rosbach aus der Haft entlassen wird, steht er erneut vor dem Persönlichen aus. Die von ihm gegründete Schilljugend ist mit der Hitlerjugend gleichgeschaltet, seine Laienspielschar aufgelöst. Auch in den von ihm gegründeten Reichsluftschutzbund kann Rosbach nicht zurück. Der einst berühmte, gerühmte und gefürchtete Freikorpsführer, er wird Versicherungsvertreter, zieht sich ungewollt aus der Öffentlichkeit zurück. Als die Gestapo Anfang Mai 1935 erfährt, dass Rosbach an einem Erinnerungsbuch arbeitet, wird er vorgeladen. Auf persönliches Betreiben von Propagandaminister Goebbels und SS-Chef Heinrich Himmler wird das Erscheinen verboten. Das zeigen Akten im Bundesarchiv.
Das Erscheinen eines von Gerhard Rosbach verfassten Buches ist aus staatspolitischen Gründen absolut unerwünscht,
heißt es in einem Schreiben der Geheimstaatspolizei an das Goebbels-Ministerium. Die Gestapo befürchtet,
dass gegen die Persönlichkeit Rosbachs so schwerwiegende politische und menschliche Bedenken stehen, dass die geheime Staatspolizei glaubt, ohne Rücksicht auf den Inhalt des geplanten Buches das Erscheinen unterbinden zu müssen.
Die rechte Revolution. Im Fall Rosbach frisst sie nicht ihre Kinder, sondern einen ihrer Väter. Ein Mann, der die Weimarer Demokratie verabscheute, der Gewalt und Morde in Mecklenburg und Pommern verübte und verüben ließ. Gerhard Rosbach. Kein Held, aber eine Schlüsselfigur zum Verständnis der Landesgeschichte. Das war der Kunstkarten. Mein Name ist Heiko Kräft.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. RD